Ja, ich möchte mit euch heute einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief betrachten, und zwar aus dem Kapitel 3, die Verse 11 bis 8. Den Abschnitt will ich mit euch heute betrachten, ihr könnt ihn gerne aufschlagen. 1. Johannes 3, die Verse 11 bis 8. Entschuldigung, 11 bis 18, ja. Gut, dass ihr aufmerksam seid. 11 bis 18. Vielleicht vorab ganz kurz zu dem Johannesbrief allgemein. Ein Brief hat normalerweise immer eine Adresse, aber der Johannesbrief ist ein allgemeiner Brief. Das heißt, er ist nicht an eine Gemeinde mit bestimmten Problemen gerichtet oder an irgendeine Person mit irgendeinem Problem oder einem Anliegen, sondern es ist ein Rundbrief, der durch die Gemeinden gereicht wurde. Und das war an alle Christen zur damaligen Zeit gerichtet. Und das, was Johannes hier schreibt, getrieben durch den Heiligen Geist, ist auch an uns gerichtet. Und wenn ich noch persönlicher werden darf, es ist genau für dich heute. Es ist an dich adressiert. Und du musst heute nicht für deinen Nachbarn mitdenken, sondern du darfst dich heute voll und ganz auf dich und dein Leben konzentrieren und das Wort und dein Leben an diesem Wort prüfen. Und genauso wie Johannes hier an alle Christen schreibt, ist es ein Brief, der allgemeine Themen behandelt. Es geht um allgemeine, grundlegende Themen des Glaubens, des Christentums. Es geht um das Charakter, um den Charakter und das Wesen des Christentums. Und Johannes, er beschreibt in diesem Brief, was macht einen Christen aus? Welche Merkmale hat ein Christ? Oder was disqualifiziert einen Menschen überhaupt als Christ? Was macht einem zu einem Ungläubigen? Und da geht Johannes vor allem auf das gewohnheitsmäßige Verhalten ein, auf das Wesen eines Menschen und macht es nicht anhand von einer einzelnen Sünde fest, sondern was den Menschen charakterisiert, was ihn ausmacht. Und ich möchte diese Verse jetzt mal gemeinsam mit euch lesen. Ab Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wo bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. So redet Johannes hier. Dass wir unseren Nächsten lieben sollen, dass wir einander lieben sollen. Dass wir unseren Nächsten lieben sollen, steht schon im Alten Testament. Das lesen wir schon in 3. Mose 19, Vers 18. Aber was Johannes hier meint, ist nicht der Anfang der Weltzeit. Nicht, dass das von Anfang an gesagt wurde, sondern der Zeitpunkt, von welchem das Evangelium verkündet wurde. Und aller Wahrscheinlichkeit nach geht Johannes hier auch aktiv gegen Irrlehrer vor. Zu der Zeit gab es nämlich, also gerade die ersten drei Jahrhunderte waren die Gnostiker die gefährlichsten Irrlehrer, oder es war die gefährlichste Irrlehre. Und diese Irrlehre hat die Gemeinde angegriffen. Es hat die Grundfesten der Gemeinde angegriffen. Es ging um die Grundlagen. Deswegen schreibt Johannes auch, der Brief wurde zu einem also späteren Zeitpunkt geschrieben, ziemlich zum Ende hin seines Lebens. Und er geht auf diese Grundlagen ein, weil er sie verteidigen will. Er will sie unterstützen. Er will sie festigen darin. Da kommt eine Irrlehre, und die Gemeinde wird angegriffen und er will sie verteidigen. Deswegen ist dieser Brief so grundlegend für die Christenheit. Und bei dieser Irrlehre handelte es sich um philosophisches Gedankengut. Der erste Gedanke, den sie mitgebracht hatten, war, sie leugneten, dass Jesus wirklich wahrer Mensch war. Und wer kann das besser bezeugen als Johannes, der selbst dabei gewesen ist? Und deswegen fängt er den Brief auch so an und sagt, ich war dabei, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gehört und ich habe ihn angefasst. Und wem glaubt man mehr als einem, der ein Augenzeuge ist und der dabei war? Und mindestens diejenigen, die im letzten Semester das Fach Christologie hatten, wissen, dass Jesus wahrhaftig Mensch sein musste. Er musste wahrhaftig Mensch sein, um für uns sterben zu können, für unsere Sünden. Und wir lesen in Hebräer 2, Vers 17, er musste in jeder Hinsicht den Brüdern gleich werden, um die Sünden für das Volk zu sühnen. Also das war eine Irrlehre, sie leugneten, dass Jesus wahrer Mensch war. Und dann ein weiterer Gedanke war, der Mensch ist gut, der Geist ist gut, aber der Körper ist böse. Und was war die Folge? Ich kann machen, was ich will. Ich sündige hemmungslos, bin ja nicht ich, das ist mein Körper. Und das führte dazu, dass die Menschen dazu angetrieben wurden, zügellos zu sündigen, ohne Hemmungen, ohne Reue. Und Johannes betont in seinem Brief, wir müssen Gottes Wort gehorsam sein. Wir müssen seinen Geboten folgen. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass wir ihn lieben. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und diese Irrlehren, die haben die Gemeinden attackiert. Und nicht umsonst wird in Matthäus 7, werden die Irrlehrer als reißende Wölfe beschrieben, die Schaden anrichten. Die richten Schaden an in der Gemeinde. Sie stiften Unfrieden, sie spalten die Gläubigen. Und bei den Irrlehrern geht es nicht um die Sache Gottes, sondern es geht um ihre Sache. Sie wollen sich selbst nach vorne stellen, sie wollen im Vordergrund sein. Und wenn jemand ihnen nicht nachfolgt, dann werden sie dementsprechend behandelt. Sie werden ausgeschlossen, ausgegrenzt. Und so entstanden Gruppierungen in der Gemeinde. So entstand Unfrieden, Lieblosigkeit bis zu Hass. Und das war eine Gefahr für die Gemeinde. Und deswegen sagt Johannes, das ist die Botschaft, die ihr bereits kennt. Die habt ihr von Anfang an gehört, was euch von Anfang an gesagt wurde. Und Johannes betont das immer wieder. Er ruft es ihnen in Erinnerung. Das, was ihr von Anfang an gehört habt, das ist nichts Neues. Seitdem das Evangelium gepredigt wurde, war Liebe das zentrale Thema im Christentum. Und Johannes warnt vor allem anderen, was gepredigt wird. Wir sollen einander lieben und uns nicht davon abbringen lassen. Und wenn Johannes hier von wir spricht, dann meint er damit uns Gläubige. Es ist in Gemeinden geschrieben an gläubige Menschen, an Christen. Und bevor Johannes jetzt auf das Thema Liebe eingeht und so richtig einsteigt, sagt er erstmal, was ist das Gegenteil? Wie sieht die Liebe nicht aus? Und da es ja hier um Liebe unter Gläubigen geht, um das Miteinander, nimmt er auch ein Beispiel von Geschwistern, nämlich von zwei Brüdern, Kain und Abel. Und dann heißt es in Vers 12, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Also wir haben hier zwei Brüder, die ersten Brüder. Beide bringen ein Opfer. Ein Opfer wird angenommen, das von Abel, und das Opfer von Kain wird abgelehnt. Und aus Neid und Eifersucht tötet Kain dann seinen Bruder. Wir müssen es uns so vorstellen, die haben ja die gleiche Erziehung genossen. Die haben die gleiche Theologie oder das gleiche Gottesbild gehabt. Die haben die gleiche Erziehung, es war alles gleich. Und vom Äußeren her stehen da zwei Männer, die ein Opfer da bringen. Vom Äußeren her zwei Anbeter. Aber Gott kannte das Herz von Kain und hat sein Opfer nicht angenommen. Und es heißt hier, Kain war aus dem Bösen. Einige Verse weiter in diesem Abschnitt, in Vers 15, heißt es, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Wer seinen Bruder hasst, hat kein ewiges Leben. Und dieser Mord an Abel von Kain, der offenbarte das Wesen, das, was in seinem Herz ist. Und mit diesem Beispiel trifft Johannes auch einen Punkt bei uns Christen. So sollen wir nicht miteinander umgehen. Und in einem Kommentar von Walford und Zack heißt es, der Hass auf einen anderen Christen entsteht oft aus einem Gefühl der Schuld im eigenen Leben, das im Vergleich mit dem des anderen weniger vollkommen ist. Man tut gut daran, sich zu vergegenwärtigen, dass eine solche Reaktion vom Satan kommt, wie Johannes hier unverblümt deutlich macht. Kennst du das? Man vergleicht sich miteinander, man vergleicht sich mit einem anderen Christen und man sieht, der andere ist weit im Glauben, er macht Fortschritte, er hat sein Leben so gut im Griff, er hat so wenig Probleme, er kennt die Schrift so gut. Und was denkst du dann? Was ist deine Reaktion? Mal ganz davon abgesehen, dass der Eindruck ja so oft trügt. So oft kennen wir ja gar nicht die Probleme des anderen. Empfindest du dann Dankbarkeit und freust du dich mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester? Unter uns Christen darf es keine Konkurrenz geben, wo man dem anderen schaden will oder dem anderen etwas Schlechtes wünscht, nur um sich besser zu fühlen oder besser dazustehen. Das ist kein liebevolles Verhalten. Und Johannes sagt, so soll die Liebe nicht aussehen. Nicht so wie Kain und Abel, nicht wie Kain Abel behandelt hat. Und das Interessante ist, genau dieses gleiche Verhaltensmuster sehen wir bei den Schriftgelehrten, wie sie mit Jesus umgegangen sind. In Matthäus 27, Vers 18 heißt es, denn er, Jesus, er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Jesus war den Schriftgelehrten überlegen. In jeder Hinsicht. Er kannte die Schriften besser, das Volk lief ihm hinterher. Sie wollten ihn hören, sie wollten ihn sehen. Das Volk hatte ihn als geistlichen Führer. Und anstatt, dass die Schriftgelehrten ihn als den Messias anerkennen, seine Zeichen richtig bewerten, hassten sie ihn, weil sie die Anerkennung wollten, die Jesus bei dem Volk hatte. Und sie gingen dann so weit, dass sie ihn töteten. Genauso wie Kain seinen Bruder getötet hat. Und da ist Paulus ein wunderbares Vorbild. Wenn man in die Briefe schaut, ganz am Anfang, da schreibt er ziemlich häufig, wir danken Gott für euren Glauben. Wir danken für das, was Gott bei euch wirkt. Wir danken für das Evangelium, das bei euch verbreitet wird, das ihr Menschen damit erreicht. Er dankt Gott für das, was er in den Menschen der anderen wirkt. Weil er sieht das Ganze als Gottes Sache, nicht als eine Ego-Sache. Es geht hier nicht um einzelne Personen, es geht allein um seine Ehre. Es geht um ihn und das sieht er. Es geht um Gott. Der Christ wächst, er erreicht Menschen zur Ehre Gottes. Gott wird dadurch groß und es geht nicht um einzelne Personen. Es ist kein Konkurrenzkampf. Also gibt uns Johannes hier kein als ein mahnendes Beispiel und zeigt uns, wie die Liebe nicht aussieht. Er gibt uns einen Kontrast. Und dann geht er weiter und sagt, verwundert euch nicht, Brüder, und auch Schwestern sind hier angesprochen, verwundert euch nicht, wenn euch die Welt hasst. Kain steht stellvertretend für die Welt, für das Böse, für den Ungläubigen und Abel auf der anderen Seite für den Gerechten, derjenige, der gerecht vor Gott ist, der Gläubige. Und Kain hasst seinen Bruder, weil, und da möchte ich eine Bibelstelle vorlesen, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das Opfer von Kain wurde als böses Opfer aufgedeckt, als das gerechte Opfer von Abel angenommen wurde. Und das gerechte Leben von Gläubigen hebt die Bosheit und Sünde der Ungläubigen deutlich hervor. Und anstatt die Sünde oder die Probleme im eigenen Leben anzugehen, wollen sie das vernichten, was ihnen diese Probleme aufzeigt. Ja, ganz nach dem Prinzip, ich stelle mich vor einen Spiegel, ich bin schmutzig und anstatt, dass ich mich wasche, schaue ich den Spiegel an, ich hasse den Spiegel und ich zerstöre den Spiegel. Damit lösen wir das Problem nicht. Ich beseitige das, was mir meine Probleme aufzeigt. Und Johannes sagt, wundert euch nicht, wenn euch die Welt hasst. In 2. Timotheus 3, Vers 12 lesen wir, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Und wir erleben auf der ganzen Welt Christenverfolgung. Wir haben auf der einen Seite das Extrem von Nordkorea, wo allein der Besitz von einer Bibel dich und deine ganze Familie zum Tode verurteilt oder Gefängnis und Folter. Und dann haben wir ein anderes Extrem, das sind wir in Deutschland oder wahrscheinlich der Westen, wo das Schlimmste, Ausgrenzung, ein schiefer Blick oder Spott uns erwarten. Auch wenn das keine Garantie ist, dass es für uns immer so angenehm bleiben wird. Wir haben seit circa 3 Wochen haben wir eine neue Regierung und der neue Bundeskanzler wurde vereidigt. Und bei seiner Vereidigung hat er die Worte, so wahr mir Gott helfe, weggelassen. Und als ich das so gesehen habe, war ich im ersten Moment böse und enttäuscht. Aber mittlerweile denke ich, dass es gut ist, dass er es weggelassen hat, weil das, was die Regierung zu einem großen Teil vorhat oder zu einem gewissen Teil, ist extrem gottlos. Und wenn er da um Gottes Beistand bittet, das wäre ziemlich heuchlerisch. In dem Koalitionsvertrag geht es nicht darum, christliche Werte zu fördern. Themen wie Religionsfreiheit und weltweite Christenverfolgung werden überhaupt nicht mehr aufgeführt, überhaupt nicht mehr thematisiert, im Gegensatz zu der Regierung vorher. Die Familie, wie Gott sie sich gedacht hat, die existiert so gut wie gar nicht mehr, sondern es geht weiter, es geht um Vielfalt, sexuelle Vielfalt. Eine Familie kann aus 3 bis 4 Erwachsenen bestehen, mit unterschiedlichem Geschlecht. Das Geschlecht zu wechseln, sich umoperieren zu lassen, soll immer einfacher werden. Ich glaube, in der Schweiz oder in Österreich gilt es ab Januar jetzt, dass es mittlerweile ab 16 ist und das ist ein kurzer Besuch beim Bürgerbüro und du schreibst einfach einen neuen Vornamen und neue Identität rein. Wenn jemand eine homosexuelle Neigung hat, dann darf das nicht therapiert werden, ansonsten wird das bestraft mit Geldstrafen oder Gefängnis. Das Werben für Abtreibung oder Tötung menschlichen Lebens ist wieder gestattet. Kinderrechte sollen gestärkt werden. Hört sich im ersten Moment sehr gut an, wenn man an Kinder denkt, die misshandelt werden oder die benachteiligt sind. Aber welche Auswirkungen hat das auf die Autorität der Eltern? Haben wir dann weniger Einfluss auf unsere Kinder? Und so ist so einiges, wenn man so prüft, was die Regierung macht, was so in der Welt passiert, so einiges gegen Gottes Wort. Und in Johannes 17, Vers 14 heißt es, ich habe ihnen dein Wort gegeben, da betet Jesus für uns zum Vater und er sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Deswegen hassen sie uns, weil die Vorstellung, die die Welt hat, die Vorstellung in der Welt widersprechen der Vorstellung von Gottes Wort, von Gott selbst. Und deswegen ist es normal, dass sie uns hassen, da brauchen wir uns nicht wundern. In Johannes 15, die Verse 18 bis 19, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Sie haben Jesus zuvor gehasst. Sie hassen uns, weil wir nicht aus der Welt sind. Und so ist die Geschichte voll von Verfolgung der Christen. Wenn wir Hebräer 11, 36 bis 38 lesen, da wird uns so ein bisschen aufgeführt, wie es der ersten Gemeinde ging oder wie es in den Anfängen war. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Also schon in den Anfängen gab es Verfolgung und das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte. Aber das soll uns keine Angst machen. Wir sollen deswegen nicht in Panik verfallen und auch wenn die Zukunft vielleicht ungemütlicher wird. Sondern wir lesen in Johannes 17, Vers 5, Jesus bittet hier nicht, dass wir, ich lese den Vers, denn sie, wir Gläubigen, sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Diese Zusage oder dieses Gebet spricht Jesus hier. Wir werden nicht rausgenommen und vor allem bewahrt, sondern wir werden in diesem Bösen bewahrt. In dieser Welt werden wir bewahrt. Und so macht Johannes hier einen Punkt. Wundert euch nicht, wenn euch die Welt hasst. Und da gibt es diese große, sündige Welt. Und in dieser Welt gibt es die Gemeinde. Und Johannes sagt, wundert euch nicht, wenn von außen Druck kommt, wenn ihr attackiert werdet. Und erinnert euch von Anfang an, ihr sollt untereinander Liebe haben. Der Umgang untereinander soll stimmen. Von außen braucht ihr euch nicht wundern, wenn der Druck kommt und wenn Hass kommt. Aber wundert euch vielmehr, wenn innerhalb der Gemeinde Hass ist. Dann müsst ihr euch wundern. Dann stimmt etwas nicht. Dann habt ihr nämlich ein Problem. Und weil der Druck auch von außen so hart ist, dann bekämpft euch doch nicht auch noch in der Gemeinde. In der Gemeinde soll Liebe herrschen. Ihr sollt zusammenhalten. Der Druck wird von außen kommen. Wie soll das Verhältnis von Gläubigen zueinander sein? So, wie es von Anfang an gesagt wurde. Wir sollen einander lieben. Und es ist nicht nur eine Aufforderung, die wir hier hören, sondern es ist auch ein Merkmal. Ein Merkmal von uns Christen. Gehen wir weiter zu Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Liebe zu Glaubensgeschwistern ist ein Beweis für deine Errettung. Ein Christ ohne Liebe ist kein Christ. Und wir sollen uns nicht wundern, wenn die Welt uns hasst, aber wir sollen uns wundern, wenn bei einem Christen Hass ist, wenn er keine Liebe hat. Das ist eine steile Aussage, oder? Ein Christ ohne Liebe ist kein Christ. Wie fühlst du dich damit? Ich kann nur für mich sprechen, aber ich denke, ich habe das schon von einigen Gläubigen rausgehört. Nicht immer sind alle Beziehungen mit vollkommener Liebe oder von vollkommener Liebe geprägt. Ich würde sogar sagen, unsere Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern ist immer unvollkommen, immer, immer unzulänglich. Johannes hat so eine Redensart in seinem Brief, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, er redet sehr absolut. Wer keine Liebe hat, ist kein Christ. Wer seinen Bruder hat, ist kein Christ. Ist verloren. Wenn wir schauen, wie Paulus schreibt viel gnädiger. Er schreibt über sein eigenes Versagen, seine eigenen Schwächen und seine Unfähigkeit, Gottes Vorstellungen zu erfüllen. Und wenn wir dieses Problem jetzt, wie Johannes das so formuliert, wenn wir das im Kontext der gesamten Schrift sehen oder selbst im Kontext vom Johannesbrief, dann können wir diese Spannung lösen. Johannes sagt nämlich zu Beginn in seinem Brief im Vers 8, Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also Johannes macht von Anfang an klar, ein sündloses Leben wird keiner von uns führen. Jeder von uns wird sündigen, auch Christen. Und wenn wir sündigen, dann gibt er uns auch eine Lösung, Kapitel 2, Vers 1, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater, nämlich Jesus Christus. Also können wir daraus schließen, wenn Johannes hier sagt, wenn wir keine Liebe haben, dann bist du kein Christ, dann meint er hier nicht eine einzelne Sünde, sondern es geht um ein gewohnheitsmäßiges Handeln, ein Verhaltensmuster. Gläubige werden manchmal sündigen, wie man das schön in Römer 7 sieht. Ja, ich tue, was ich nicht will, was ich will, das tue ich nicht. Und Christen werden sogar bewusst sündigen. Aber ein Gläubiger wird nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde bleiben. Es geht um das Wesen eines Menschen. Epheser 2, Vers 10, da lesen wir, dass wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind erschaffen zu guten Werken. Römer 6, das ist jetzt ein längerer Abschnitt, aber da geht es darum, wir sind der Sünde gestorben. Die Sünde wird nicht über uns herrschen. Kurz gesagt, Johannes meint damit, dass ein sündhafter Lebensstil mit wahrem, rettenden Glauben unvereinbar ist. Keine Frage, wir Christen haben auf dieser Erde immer noch mit Sünde zu kämpfen. Und wir werden fallen häufiger, als uns lieb ist. Aber das Leben eines Christen kann nicht geprägt sein von hemmungslosem Sündigen oder Reue. Das war das, was die Anhänger geglaubt haben, dieser Irrlehre. Die Anhänger der Irrlehre dachten, man könne hemmungslos sündigen. Ist ja nur mein Körper, ich kann machen, was ich will. Aber Sünde spricht gegen die Natur eines Christen. Und ein Christ bleibt nicht gleichgültig, wenn er sündigt, sondern es macht ihm zu schaffen. Er kann abstumpfen, aber er wird nie gleichgültig bleiben. Liebe ist also ein Merkmal von uns Christen. In Römer 5, Vers 5 heißt es so schön, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ausgegossen in unsere Herzen, die Liebe Gottes. Aber wie viel Liebe muss es denn eigentlich sein? Wie viel muss ich denn lieben? So viel, dass mein Gewissen beruhigt ist? Oder so viel, dass gerade gut über mich geredet wird? Oder so viel, dass gerade nicht schlecht über mich geredet wird? Wie viel ist genug? Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das ist der Maßstab. Das ist der Maßstab, an dem wir uns orientieren sollen, an dieser Liebe. Und diese Liebe ist so weit weg von Hass, das, was Johannes zum Anfang gesagt hat. So sollt ihr nicht lieben wie Kain, das ist nicht der Umgang. Nicht wie Kain Abel behandelt hat. Und diese Liebe, die Jesus uns zeigt, ist so weit weg von Mordgedanken und Hass, die geht so weit, dass sie sagt, nee, ich will keinen umbringen, ich gebe mein Leben selbst hin. Aber die Liebe Christi nur als aufopfernde Liebe darzustellen, wird ihr bei weitem nicht gerecht. Es geht ja viel weiter. Es fängt ja bereits damit an, dass Gott Mensch wird und sich damit so sehr demütigt. In Philipper 2 werden wir zu einem demütigen Halten aufgefordert. Wir sollen demütig sein, nicht auf uns selbst schauen, sondern auf das, was der andere braucht. Und da wird Christus als unser Vorbild genannt. Er sieht unsere Not, er sieht unser Bedürfnis. Wir kommen allein aus diesem sündigen Schlamm nicht raus. Er sieht unsere Not und er entäußert sich selbst und wird Mensch. Für uns und stirbt für unsere Schuld. Er hat ja nicht auf seine Bedürfnisse geschaut, sondern hat geschaut, was brauchen wir? Was brauchen die Menschen hier auf der Erde? Ein Schöpfer, der sich seinen Geschöpfen gleich macht und damit noch nicht genug, sondern er lässt sich anzweifeln. Bist du überhaupt der Christus? Er lässt sich ablehnen, verurteilen, verspotten, foltern und letzten Endes hinrichten. Und was empfindet unser Schöpfer in diesem ganzen Prozess? Wir Menschen gehen mit unserem Schöpfer so lax um. Wie empfindet er dabei? Er wehrt sich nicht, er sagt nichts, er hat keinen bösen Gedanken über uns und er versündigt sich nicht, sondern er bleibt bis zum Schluss das makellose, reine und allein würdige Opfer, das für uns geschlachtet wird. Für uns, für unsere Schuld. In Jesaja 53, die Verse 5 bis 7, da sehen wir das nochmal so schön. Da heißt es, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Das ist die Liebe, die Christus uns gezeigt hat. Das ist die Liebe, an der wir uns messen sollen. Ja, das ist der Maßstab. Was ist deine Reaktion? Wie sieht die Reaktion von uns Menschen aus auf diesen teuer bezahlten Preis, den Jesus bezahlt hat? Wie reagieren Menschen? Schuld? Nein, ich habe keine Schuld. Ich bin ganz okay, ich bin gut. Oder in Anlehnung an Römer 6, Vers 1. Was? Für mich ist alles bezahlt? Na super, dann kann ich ja machen, was ich will. Dann kann ich ja ausschweifend in Sünde leben. Dann ist ja alles okay. Oder ist unsere Reaktion Betroffenheit und Dankbarkeit über das, was getan wurde? Und es zeigt sich daran, dass wir ihm unser Leben und unseren Willen geben und völlig in Abhängigkeit zu ihm leben. Wie ist deine Reaktion? In Johannes 15, Vers 13 heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. So, und jetzt werden wir praktisch. Was ist deine Liebe im Vergleich zur Liebe Christi? Ich habe hier nur einen Bruchteil aufgeführt von dem, was Christus für uns getan hat. Wenn du deine Liebe zu deinen Glaubensgeschwistern im Vergleich stellst zu dem, wie Christus geliebt hat, was ist deine Liebe? Gott beruft uns zur gleichen Liebe, wie er sie uns gezeigt hat. Und es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen seiner Liebe und deiner und meiner Liebe, oder? Für uns ein unerreichbares Vorbild. Aber wir sind schuldig, genauso zu lieben, ihm nachzueifern. Wir sollen uns auch demütigen, wir sollen uns auch opfern, geben. Und wir sollen unsere Liebe nicht davon abhängig machen, wie andere auf unsere Liebe reagieren. Würde Christus seine Liebe davon abhängig machen, wie wir Menschen darauf reagieren, dann wären wir verloren. Wie oft treten wir seine Liebe mit Füßen? Aber so gilt es auch für uns, wenn es um unsere Glaubensgeschwister geht. Lieben, und zwar bedingungslos, ohne Erwartungen an den anderen. Bedingungslos zu lieben, aufopfern zu lieben. Die Verse 17 und 18. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wahre Liebe zeigt sich in der Praxis. Man soll die Liebe sehen können. Und Johannes spricht hier interessanterweise vor allem auch von materiellen Dingen. Und wenn es einem selbst gut geht und er sieht, wie es einem anderen schlecht geht und ihn bewegt es nicht, er tut nichts, ist nicht bereit, etwas zu geben, dann stellt Johannes die Frage, wo ist die Liebe Gottes in ihm? Ich glaube, gerade in der Weihnachtszeit, da konnten wir wieder merken, wie viel materiellen Konsum wir eigentlich vertragen. Und dann gibt es Länder mit ganz anderen Verhältnissen. Die Schwägerin war jetzt zwischen den Jahren in Ukraine und hat Bilder geschickt, wie die Leute in ganz anderen Verhältnissen leben. Die haben viel niedrigere Temperaturen, Minusgrade, und die wohnen in Hütten, in denen würden wir nicht mal im Sommer da leben. Und in so einfachen Verhältnissen. Und das Schöne ist, dass wir Möglichkeiten haben, Pakete zu verschicken, zu Weihnachten oder Geld zu spenden und Geschwistern in anderen Ländern zu helfen. Wir können nicht allen Menschen helfen, wir können nicht allen Christen irgendwie gerecht werden. Aber in unserem Wohlstand hier in Deutschland haben wir schon eine große Verantwortung, wie wir damit umgehen, wie wir mit unserem Geld umgehen und wie wir mit unseren Geschwistern hier in der Gemeinde, aber auch weltweit umgehen. Aber man muss ja nicht immer gleich ins andere Land fahren oder irgendwo wegfliegen, sondern hier in der Gemeinde anfangen. Hat jemand aus meiner Gemeinde eine Not? Kann ich hier jemandem helfen? Man sieht es vielleicht nicht, aber einige in der Gemeinde kümmern sich bereits um Alleinstehende oder Ältere in der Gemeinde, fragen nach und helfen bei Bedarf. Ganz nach dem Vorbild der Schrift. Wahre Liebe zeigt sich auch oder gerade auch in kleinen Dingen. Die wenigsten werden vermutlich dahin kommen, dass sie für jemanden von einem aus der Gemeinde sterben müssen, ne, wie es in Vers 16 heißt, dass wir auch das Leben geben. Allerdings gibt es so viele Stellen in der Bibel, die das Miteinander in der Gemeinde ansprechen in der Bibel. Ja, wir sollen einander erbauen, ermuntern, ermutigen, füreinander beten, einander Lasten tragen, aufeinander Acht haben. Und wenn man das Ganze so zusammenfasst, wir sollen miteinander reden. Wir sollen wissen, wie es dem anderen geht. Gespräche führen, Gemeinschaft haben. Das kann man nach einer Veranstaltung hier vor Ort machen. Das kann man über ein Telefonat machen. Das kann man machen, indem man Nachrichten schreibt. Oder ich denke, am besten ist es, wenn man jemanden besucht oder zu sich nach Hause einlädt. Wir werden auch zur Gastfreundschaft ganz klar aufgefordert. Jemandem unsere Zeit schenken, jemandem unsere Aufmerksamkeit schenken. Ich habe eine Geschichte aus der jüdischen Literatur, die würde ich gerne als Beispiel kurz vorlesen. Da waren einmal zwei Brüder. Der eine war verheiratet und hatte Kinder. Der andere war unverheiratet. Zusammen besaßen sie ein Stück Land, auf dem sie Korn anbauten. Es war fruchtbarer Grund und der Ertrag war gut. Nun kam wieder die Erntezeit heran. Gemeinsam schnitten sie das Korn und stellten am Abend die Gaben auf. Die Teilung wurde sogleich vollzogen. Beide erhielten den gleichen Anteil an Gaben. Der eine der Brüder stellte das, was ihm zukam, auf der rechten Seite des Feldes auf, der andere auf der linken Seite. Obwohl sie beide müde waren, konnten sie nachts nicht schlafen. Es ist eigentlich nicht gut, dachte der Unverheiratete, dass ich genauso viel habe wie mein Bruder, der doch Frau und Kinder zu ernähren hat. Aus diesem Gedanken heraus fasste er einen Entschluss, den er gleich ausführte. Leise stand er auf, ging aufs Feld hinaus und stellte von seinen Gaben 10 Stück auf die Seite des Bruders. Der andere konnte auch nicht schlafen. Er dachte, ich habe Frau und Kinder, die mir beistehen. Auch in meinem Alter werden sie mich versorgen. Mein Bruder muss ganz allein für sich aufkommen. Ich will heimlich auf das Feld gehen und ihm von meinen geben. Am nächsten Morgen wunderten sich beide, dass die Dinge unverändert waren, aber sie schüttelten nur im Geheimen ungläubig den Kopf. In der folgenden Nacht wollten beide den Vorgang wiederholen. Doch da geschah es, dass der Erste den Zweiten noch beim Versetzen der Gaben antraf. Und als beide die Situation begriffen hatten, umarmten sie sich und weinten. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man auf die Bedürfnisse des anderen schaut und nicht auf die eigenen. Der Bruder, der allein ist, könnte aus Mitleid denken, ja, ich bin sowieso schon benachteiligt, ich bin alleine und jetzt ich brauche eigentlich mehr von der Ernte, das ist eigentlich vollkommen gerecht. Der andere Bruder könnte denken, ich habe eine größere Familie, ich muss mehr versorgen, ich brauche mehr von der Ernte. Aber anstatt, dass beide sich selbst bemitleiden, sehen sie die Not des anderen. Genauso wie Christus nicht auf seine Bedürfnisse oder auf sich geschaut hat, sondern auf die Not von uns Menschen. Was braucht mein Bruder, was braucht meine Schwester in der Gemeinde? Und wenn du vielleicht keine Antwort darauf hast, dann solltest du vielleicht danach fragen. Was brauchen meine Geschwister? Nicht jeder kann körperlich oder materiell helfen, aber zuhören oder für jemanden beten ist ein großer Dienst und Liebesbeweis. Die Liebe soll unter uns praktisch werden. Das soll nicht nur ein Gerede sein. Man soll nicht nur sagen, oh, ich liebe meine Gemeinde, ich liebe meine Geschwister. Sie soll praktisch werden. An unserer Liebe zueinander werden die Menschen uns erkennen. Nicht an unserem Geplapper oder an unserem Gerede, sondern an der Liebe zueinander. Lieben bedeutet aber auch nicht immer nur Streicheleinheiten und Küsschen zu verteilen. Weil hier heißt es, wir sollen lieben in Tat und Wahrheit. Lieben bedeutet nicht, dass ich nur das tue, was dem anderen gefällt oder was ihm ein gutes Gefühl gibt. Das ist nicht zwingend Liebe. Hebräer 12, Vers 6, da heißt es, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und das macht Gott nicht, weil er ein Sadist ist oder weil er es schön findet, wenn wir leiden oder Schmerzen haben, sondern, und das lesen wir in Vers 10, weil es zu unserem Besten ist. Er züchtigt uns, weil es zu unserem Besten ist. Und genau diese Einstellung sollten wir auch haben. Wir sollten schauen, was ist das Beste für meinen Bruder? Was ist das Beste für meine Schwester? Nicht nach meinem Ermessen oder nach meinem Wunsch, ich will, dass du das machst oder ich will, dass du dies und jenes tust, sondern nach der Meinung der Schrift. Was sagt die Schrift, ist das Beste? Nicht, ich soll mich nicht selbst in meinem Bruder oder meiner Schwester verwirklichen. Was will die Schrift? Das Beste für meinen Bruder, für meine Schwester zu suchen. Und das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Und ich möchte schließen mit dem Vers aus 1. Johannes 4, die Verse 10 und 11. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Amen. Ich würde noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir an Jesus erkannt haben, an Jesus die Liebe erkannt haben, dass wir an Jesus ein unfassbar großes Vorbild haben, wo er uns zeigt, was es bedeutet zu lieben, was es bedeutet, sich selbst aufzuopfern, sich selbst zurückzunehmen, sich selbst zurückzustellen und auf der anderen Seite dann zu fragen, was braucht mein Nächster? Was ist die Not meines Nächsten? Was ist das Bedürfnis? Und sich selbst ganz hinzugeben. Danke für dieses Vorbild, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diesem Vorbild nachzueifern. Dass wir immer mehr begreifen, wie sehr du uns liebst, wie sehr du uns mit Liebe erfüllst und dass wir diese Liebe weitertragen an unsere Geschwister in der Gemeinde und darüber hinaus an die ganze Welt, wo unsere Glaubensgeschwister sind, Herr. Ich danke dir, dass du uns eine besondere Bindung unter Glaubensgeschwistern gegeben hast. Vielen Dank dafür. Bitte lass die Liebe praktisch werden in unserer Gemeinde, damit die Menschen sehen und uns an unserer Liebe zueinander erkennen. Im Namen Jesu bitte ich. Amen.